Ball Hawks.
The Wolves claw game over, baby. Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Einen guten Tag.
Die Seahawks führen die NFC West an und zwar extrem deutlich, kann man sagen, nachdem an diesem Spieltag auch wieder alles für Seattle lief. Die Seahawks gewinnen gegen die Dolphins, stehen 3-0. Die Rams gewinnen irgendwie noch gegen die 49ers und die Cardinals verlieren gegen die Lions. Und damit sind alle Rivalen der Seahawks stand jetzt bei 1-2. Tobi, wenn dir jemand die Tabelle nach Woche 3 gezeigt hätte vor der Saison, was hättest du da gesagt?
Hätte ich natürlich sofort erstmal genommen. Mit Blick auf den Schedule der Seahawks dachte ich, es gibt vielleicht die Chance, 2-1 zu gehen. 3-1 natürlich überragend, aber dass dann ja, sich auch die anderen Teams mehr oder weniger auch die Siege so ein bisschen wegnehmen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, zumindest, dass sie vor den stärker sind, die ja dann doch einige Probleme und Baustellen im Moment zu haben scheinen. Und also Blick auf die Tabelle ist gut, aber natürlich auch eine sehr, sehr, sehr kleine Momentaufnahme für 3 Wochen in der Saison und dementsprechend. Ja, nimmt man erstmal so mit, weil ich glaube, das Polster, um jetzt nicht zu weit vorwegzugreifen, braucht man vielleicht in den kommenden Spielen auch, weil da kommen ja eventuell mal ein bisschen andere Kaliber. Ich meine jetzt nicht die Giants, also ja. Nee, ist schon ganz gut. Ich habe vor der Saison gehofft, dass es vielleicht genauso ausgeht. Die Dolphins war für mich schon so ein 50-50-Spiel, natürlich, klar, ohne Stamm-Quarterback natürlich schon ein bisschen einfacher, aber das nehmen wir gleich nochmal gänzlich detailliert auseinander. Aber nee, ist gut. Also der neue Headcoach konnte nicht besser starten.
Absolut. Ja, ich glaube, also Dolphins hatte ich vor der Saison als relativ klare Niederlage schon verbucht. Von daher sind die Seahawks jetzt schon mal einen Sieg besser, als ich das zumindest vor der Saison hätte antizipieren können. Also die ersten beiden Spiele, das 2-0 gegen Broncos und Patriots, dürfte jetzt niemanden so völlig überrascht haben, aber jetzt schon mal die Dolphins geschlagen. Du hast es angesprochen, natürlich, Quarterback war nicht dabei, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber trotzdem sieht das Ganze auf jeden Fall schön aus. Nächste Woche geht's gegen die Lions, das ist dann wahrscheinlich so die erste richtig große Bewährungsprobe, auch wenn man sagen muss, dass die Lions uns ja eigentlich ganz gut liegen, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, aber ja, das ist schon ein bisschen was anderes, was da gerade offensiv dann auf uns zukommt. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz. Tobi und ich waren am Wochenende in Gelsenkirchen beim Finale der ELF.
Ach und, du meine Güte.
Und haben da tatsächlich doch auch einiges an Seahawks-Trikots gesehen. Also ich glaube, die Seahawks sind nach wie vor in Deutschland auch einfach eine ziemliche Macht. Ich meine, klar waren auch viele ELF-Trikots dabei, aber ich glaube, so die Seahawks-Jerseys haben da schon überwogen. Die Seahawks ja auch jetzt mit einer Kooperation mit Ryan Fire durften da dann direkt quasi den ersten kleinen Sieg feiern. War ganz cool. Also dann auch so einen offiziellen Seahawks-Stand da zu sehen. Man merkt schon, dass es dann auch in Deutschland weiter wächst und größer wird. Und wollte ich nur mal ganz kurz anbringen. Ich will ja jetzt hier keine Rubrik draus machen.
Hätten wir auch machen können, kann man drüber sprechen, mir ist halt ganz gleich.
Nein, man kann glaube ich sagen, Ryan Fire hat das gemacht, was die Seahawks nicht können, nämlich den Fuß einfach nicht vom Gas nehmen nach einer Führung und immer weiter draufknüppeln. Ich glaube, das ist was die Seahawks noch lernen müssen, was auch in den Pete Carroll-Jahren immer irgendwie ein kleines, ja, ich will nicht sagen Problem war, aber schon so ein Markenzeichen. Ne? Das, auch wenn man sagen würde, die Seahawks waren hier heute eigentlich das klar bessere Team. Sie haben es immer bis zuletzt spannend gemacht und auch jetzt in diesem Spiel gegen die Dolphins war es ja immer oder fast die ganze Zeit noch ein Two-Possession-Game bis tief ins vierte Viertel. Obwohl man eigentlich, also die Dolphins waren ja null gefährlich, ne? Aber irgendwie hatte man die ganze Zeit das Gefühl, ey, jetzt mach doch mal hier den Deckel drauf. Haut doch noch mal einen Touchdown hinterher. Also da hatte Ryan Fire deutlich weniger Mitleid mit den Vienna Vikings. Also gar kein Mitleid, nee, das stimmt. Also den kleinen Übergang kann man schon noch mal machen. Aber ja, genug von der ELF. Ich würde sagen, bevor wir hier noch einmal tiefer in das Spiel der Seahawks gegen die Dolphins einsteigen, gibt es natürlich hier, wie immer von uns, kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
frisch aus dem Locker-Room unseres Seahawks-News.
Bereits vor dem Spiel war bekannt, dass George Fant, der Right Tackle, auf Injured Reserve gehen wird. Das heißt, der wird jetzt, dieses Spiel zählt ja schon mit rein, also jetzt noch mindestens 3 Wochen fehlen. Das heißt, Stone Forsythe wird erstmal weiter Starter bleiben auf Right Tackle. Ich finde aber auch, er hat sich da ein bisschen stabilisiert, also war eigentlich in der letzten Woche schon ganz in Ordnung. Und auch diese Woche war er da nicht der Schwachpunkt, da kommen wir auch nochmal zu. Aber ja, ich weiß nicht, wie hast du Forsythe gesehen in den letzten Spielen? Würdest du sagen, damit kann man jetzt erstmal arbeiten oder glaubst du, da muss jetzt irgendwie noch was gemacht werden, sei es via Trade oder mit irgendwie anderen Kandidaten von der Straße oder außer zweiten, dritten Reihe?
Ja, also die Erinnerung verschwimmt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, in Woche 1 hat er da auch schon gespielt. Ich glaube, da war.
Ja, da ist Fant dann während des Spiels rausgegangen. Und
da ist er ein bisschen negativer aufgefallen, würde ich meinen. Und ohne jetzt da nochmal das Spiel großartig gesehen zu haben, sondern nur von den Eindrücken gestern, fand ich ihn da schon ziemlich solide, dass ich denke, man kann es mit ihm einfach weiter versuchen. Also klar, er hatte die Schwachstellen, die er hat. Er ist halt nun mal auch ein riesiger Kerl. Der ist halt nicht der beweglichste Tackle und wird da mit dem einen oder anderen Spielertypen auch seine Probleme bekommen. Aber ich fand es gestern, was man so gesehen hat, im TV-Bild, also eigentlich schon wirklich in Ordnung. Also ich sehe jetzt nicht den zwingenden Handlungsbedarf. Über Lukas müssen wir wahrscheinlich ja nicht mehr reden. Irgendwie da wird es auch komplett ruhig geworden. Ne? Also,
man hört überhaupt nichts mehr, nee, absolut. Ja. Also gerade jetzt auch in Bezug auf die Tatsache, dass Fant jetzt auf IR ist, hat man eigentlich kaum irgendwie gehört, so ja gut, aber Abraham Lucas, also ich fürchte da,
ich glaube schon. Das, was wir in der Preview vor der Saison, glaube ich, auch
haben. Ne? Was war das, Over-Under 4 Spiele? Die
Saison, ja, irgendwie sowas. Ne?
Ja. Also ich glaube schon, dass wir ihn diese Saison nochmal sehen, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass Lucas, also so traurig es ist, aber ich glaube nicht, dass Lucas da langfristig bei den Seahawks die Right-Tackle-Position bekleiden wird.
Ich befürchte das auch leider, aber ich würde jetzt erstmal mit Forsythe gehen über die Wochen. Also vielleicht tut mir ein bisschen Spielpraxis auch gut, das ist ja auch nicht mal so ganz einfach, da reinzukommen. Vielleicht entwickelt er sich ja recht solide, ist ja jetzt im dritten Jahr, glaube ich.
Mindestens. Ne? Forsythe war ja aus diesem legendären Jahr, in dem wir uns nur 3 Draftpicks hatten, zusammen mit Askridge und wer war es noch? War es sogar Trey Brown?
Kann sein.
Ja, also der müsste jetzt ja im dritten oder im vierten Jahr sein, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, können wir uns darauf einigen, einigermaßen solide, ist jetzt dann nicht die Schwachstelle. Man wünscht sich natürlich nochmal ein bisschen mehr Qualität, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Weitere Verletzungsnews aus dem Spiel selbst gegen die Dolphins. Einmal Defensive Linemen, beziehungsweise beide Defensive Linemen, sowohl Leonard Williams als auch Byron Murphy, waren zwischendurch raus während des Spiels. Williams kam dann nochmal zurück oder wurde zumindest geclearedt. Murphy ist dann mit einer Hamstring-Verletzung auch irgendwann nicht mehr reingekommen. Da gibt es jetzt auch noch keine weiteren News, wie das Ganze da bei den beiden aussieht. Aber ja, wie gesagt, das sagen wir eigentlich auch immer irgendwie, ne? Dadurch, dass wir montags aufnehmen, ist es dann etwas rar mit Verletzungsnews. Da kommt ja dann meist erst im Laufe der Woche, ne? Wenn der erste Injury Report irgendwie am Mittwoch rauskommt und am Dienstag dann das oder heute Abend dann das Interview mit McDonald, die Pressekonferenz, da wird man sicherlich ein bisschen was drüber erfahren. Aber ja, das ist dann was für die nächste Podcast-Folge, da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. So viel dann auch schon zu den News und ich würde sagen, ohne hier weiter Zeit zu verschwenden, gehen wir rein in das Spiel der Seahawks gegen die Dolphins. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey, der Rückblick.
Wir hatten es eben schon so ein bisschen angesprochen, es war ein am Ende doch deutlicher Sieg, trotzdem hatte man zwischendurch das Gefühl, irgendwie schaffen die Seahawks es nicht, mal den Deckel drauf zu machen. Wie hast du es gesehen, wie hast du es erlebt? Warst du entspannt oder hast du zwischendurch auch dieses Gefühl gehabt, Leute, jetzt mach doch mal hier.
Also ich wollte vorhin schon nicht über den Mund fahren, als du das schon so angedeutet hast, weil ich fand es eigentlich ein ziemlich souveränes Spiel oder souveränen Sieg. Es war natürlich so, dass irgendwie die Offense vor allem ja auch jetzt irgendwie, ich glaube, in der ersten Halbzeit zwischendurch dann die Drives performt hat und auch abgeschlossen hat, aber dann irgendwie so dritte Quarter ja, irgendwie so ein bisschen ins Stocken geraten ist, auch dann durch diese unglückliche Interception, die da irgendwie abgefälscht war und nach oben geflogen ist und gefangen wurde und sowas. Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht einmal irgendwie große Sorge, dass es hier irgendwie negativ ausgehen kann. Vielleicht ist das auch schon der McDonald-Effekt, weil das bei solche Spiele, ich habe es, glaube ich, auch getwittert, dass solche Spiele in der Vergangenheit wahrscheinlich so richtig umkämpfte, weiß nicht, bis zum letzten Play-Spiele gewesen wären, die dann, keine Ahnung, mit dem Field Goal entschieden werden am Ende oder sowas, weil man sich irgendwie da nicht gegen einen Backup-Quarterback und eigentlich eine, ja, weiß nicht, mittelmäßige Defense oder was auch immer die Dolphins darstellen sollen, durchsetzen kann. Und gestern hatte ich dieses Gefühl einfach nicht. Man hatte, als die Defense, als die Dolphins das erste Mal gescored hatten, dann auch relativ schnell geantwortet. Und ja, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass die Dolphins da überhaupt zwei Scores nochmal nachlegen können.
Nee, das nicht, das stimmt. Also die Dolphins waren ja auch einfach mega ungefährlich. Man muss ja auch sagen, ne, ohne Tour und dann später ja ist Skylar Thompson ja auch noch verletzt runtergegangen. Ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, boah, jetzt kommen sie gleich noch ran, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Seahawks irgendwie ja zu sehr in diesen Verwaltungsmodus dann übergingen und die Drives dann irgendwann immer so ein bisschen verpufft sind. Also gerade im dritten Quarter waren es ja auch unglaublich viele Flaggen. Also das kann man, glaube ich, auch für das Spiel insgesamt
ist ja fast wie gestern im Stadion.
Ja, wirklich. Also das war auch nicht ohne. Aber ich glaube, es waren insgesamt 22 Flaggen im Spiel, 11 auf beiden Seiten. Also das war schon sehr, sehr fahrig, sehr sloppy. Insbesondere auch in der Offensive Line, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber das hat, glaube ich, auch das Seahawks-Spiel ziemlich kaputt gemacht. Also immer wenn dann mal ein bisschen was gelaufen ist und der Drive funktioniert hat, wurde man wieder zurückgepfiffen. Hier und da dann auch durch unnötige Härte von Witherspoon in einer Situation, sprechen wir auch noch drüber, das hat dann auch irgendwie so ein bisschen das Ganze in die Länge gezogen. Ja, also auf der offensiven Seite stand man sich da oft mal so ein bisschen selbst im Weg. Zwei Interception wurden ja auch dann geworfen, die auch beide ja in dem Moment sehr ärgerlich waren. Aber ja, ich meine, du hast schon recht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der Sieg gefährdet ist. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Seahawks die Dominanz dann auch noch ein bisschen deutlicher gezeigt hätten, deutlicher ausgespielt hätten. Weil rein vom, gerade was die Offensive angeht, also die Seahawks haben ja geniale Plays gehabt, ne? Allein die Bälle auf Metcalf, aber auch das Kurzpassspiel, dann Charbonnet, der zum Schluss dann ja auch nochmal seine Klasse gezeigt hat. Also spielerisch waren die Seahawks sehr haushoch überlegen und klar, 24-3 sieht am Ende dann auch sehr deutlich aus, aber wie gesagt, bis tief ins vierte Viertel war es halt ein Two-Possession-Game. Und,
ja, aber jetzt überleg mal, wir sind in Woche 3 und reden beim 24-3-Sieg darüber,
ja,
dass da noch viel mehr hätte gehen können. Also überleg mal, wo wir gerade dran kratzen. Ne? Also es ist eigentlich total, also eigentlich ist es ein total gutes Zeichen, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir 24-3 zu Hause gewinnen gegen die Dolphins, die ich halt zumindest auch mit den Playmakern, also ich weiß nicht, warum sie Waddle und Hill und auch Chain waren ja irgendwie alles Non-Faktoren. Also selbst wenn du den einfach nur den Ball irgendwie in die Hand drückst oder sowas, dann kommt ja meistens was bei rum und es ist ja überhaupt nicht stattgefunden. Da braucht man auch nicht unbedingt Tua für. Und
Hill sogar einmal so ein ganz komischer Drop, ne? Also da lief auch einiges
nicht. Untypisch, ne? Ja, und das sind halt, wir reden gerade darüber, dass dann trotzdem wir in gewisser Weise eine Unzufriedenheit haben, dass dann noch mehr hätte gehen können. Das ist ja total gut, dass wir dem Coaching-Staff, dem Team das irgendwie dir zutrauen, weil die Entwicklung, glaube ich, seit McDonald jetzt da ist, in den 3 Spielen jetzt schon mal ziemlich gut war, weil eben solche Spiele dann nicht noch gefährdet sind, weil man es sich da einfach dann doch durchsetzt und das auch relativ souverän. Also von daher, mal schauen, wo das noch hingeht, ne?
Ja, absolut. Es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Am Ende steht der Sieg und auch der deutliche Sieg. Ne? Ich meine, 3 Punkte zugelassen, das ist natürlich genial. Also meine Kritik in Anführungszeichen richtet sich da auch in erster Linie gegen die Offense, dass man da eben gerade im dritten Quarter doch sehr den Fuß vom Gas genommen hat. Und ja, wie gesagt, sich eben auch durch die vielen Flaggen das Leben sehr schwer gemacht hat. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein.
Ja, die Offense, die war halt ziemlich gut, soweit sie auch ab Tempo gegangen ist. Ne? Also,
ja, genau. Ja.
Also das sind vielleicht, da kannst du auch nicht das ganze Spiel machen. Will man vielleicht auch einfach nicht. Zu Recht auch. Aber wenn sie das Tempo mal angezogen haben, hat man auch gemerkt, dass das klappt auch ganz gut, dass sie da irgendwie, also Wenn ich das mal in Woche 1 vergleiche, fand ich, da hat man relativ noch oft gesehen, dass sie noch, als sie sich aufgestellt haben, noch diskutiert haben, nochmal umstellen mussten und so weiter, dass da irgendwie noch ein bisschen Sand im Getriebe war, was jetzt schon mittlerweile sehr viel besser aussah. Ich finde auch diese, ich weiß noch nicht, diese Shifts von Charbonnet, der dann auf Outside Receiver geht, dann wieder reinkommt, dann wahrscheinlich auch nur so ein bisschen Indikator sein soll, was die Defense dann irgendwie vorhat. Machen da eben schon so ein paar Sachen, die mir jetzt erstmal ganz grundsätzlich gefallen. Also, ich glaube, da kratzen wir auch noch nicht an dem, was möglich wäre, ne? Und wir reden trotzdem darüber, dass Gino ja auch schon in guten Form ist bisher.
Ja.
Und können wir auch vielleicht mit ihm weitermachen. Gestern 26 von 34 Pässen an den Mann gebracht für 289 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Die eine Interception natürlich ein bisschen unglücklich. Haben wir gerade
beide, schon, ne? Also
die zweite muss ich mir nur mal kurz abholen.
Ja, die zweite war
die erste.
Die erste war ja ein bisschen Stress in der Endzone und wurde dann fast für den Safety zu Fall gebracht, hat den Ball dann noch geworfen im Fallen und Charbonnet kriegt die dann nicht gefangen, über die Fingerspitzen und dann fast der Pick Six, aber zum Glück hat Charbonnet dann noch relativ schnell reagiert und zum Tackle angesetzt und dann haben es die Dolphins ja auch wieder nicht geschafft, da Punkte rauszuholen. Also das war sehr wichtig, das Tackle, aber hätte er schon fangen dürfen. Also war nicht ganz ideal, aber auch Gino, ja, ob man den da so werfen muss, das war ein bisschen blöd und der zweite war ja auch abgefälscht, ne? Und dann von Dolphins Defender dann aufgefangen. Also bei beiden Bällen kann man sagen, war ärgerlich, waren jetzt keine haarsträubenden Fehler oder so. Ich finde es witzig, wenn man sich die Gino Statline anguckt, jetzt nach drei Spielen, hat er drei Touchdowns und drei Interceptions. Also das sieht echt nicht gut aus, aber wenn man sich die Spiele für sich anschaut, dann würde ich sagen, Gino spielt gerade den besten Football, den er bei den Seahawks je gespielt hat. Also da darf man sich von den Total Stats auf jeden Fall nicht beirren lassen.
Ja, da gehe ich auch mit. Also ich glaube, bei ihm kann man bisher nur zufrieden sein. Mal sehen, ob sich das dann statistisch auch noch mal ein bisschen auswirkt demnächst, weil das 3-3 ließ sich ein bisschen schlecht, aber
naja.
Ich glaube, wenn man die Spiele gesehen hat, dann ja, ich weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie groß das Lager noch ist, was jetzt großartig gegen Gino ist. Da gibt's ja auch noch bestimmt noch welche.
Die können sich dann langsam auch mal, ich möchte nicht ausfallend werden, aber langsam wird's albern. Also, ne, klar, wenn man jetzt wirklich nur sagt, so, ja, hier guck mal, drei Touchdowns, drei Deceptions, ne, dann sollte man sich aber auch mal überlegen, ob man in diesem Sport richtig aufgehoben ist, wenn das Einzige ist, was man sich anschaut. Allein das Auge, wenn man Ginos spielen sieht und diese Chemie, die ja auch mittlerweile mit Lockett ja sowieso, aber mit Metcalf, mit JSN mittlerweile und was ich auch nochmal sehr positiv hervorheben würde, wie die Titans eingesetzt wurden in diesem Spiel, kommen wir ja auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu, aber insgesamt hat Gino den Ball einfach extrem gut verteilt. Du wusstest nie, welcher Spieler wird als nächstes angespielt. Die Defense kann sich auf niemanden einschießen. Wir hatten in den letzten Spielen ja immer so ein bisschen, ne, im ersten Spiel war Lockett so die primäre Anspielstation, dann in Woche 2 JSN und Metcalf, die sehr viele Targets gesehen haben. Aber in diesem Spiel wirklich sehr viele, ich glaube, der Target-Leader war tatsächlich Noah Fant mit 6 Targets. Völlig unvorhersehbar und gerade wenn man dann eben schnell spielt, wie eine gut geölte Maschine, der Ball kommt raus, zack, 5 Yards und wieder ins Huddle und der Ball kommt raus, zack, wieder 6 Yards, First Down. Also das, wenn man ins Rollen kommt, dann sieht das so gut aus und funktioniert so hervorragend. Und du hast so viele Anspielstationen, das ist wirklich, macht richtig Spaß. Also ich gerade richtig ins Schwärmen, ich gebe zu, ich bin gestern nach der langen Heimfahrt dann auch während des Spiels eingepennt und musste es dann heute nochmal nachgucken. Aber da war ja wirklich Phasen im Spiel, in denen ich dachte so, Alter, wie geil ist das denn? Das läuft ja hervorragend. Ich meine, die Dolphins haben jetzt keine Elite-Defense, aber wie willst du so viele gute Anspielstationen dauerhaft ausschalten? Also irgendwie hat Gino immer gefunden.
Und ich würde mal einzige,
das einzige Problem ist halt einfach der Druck, der dann irgendwann kommt.
Also in meiner Seahawks-Zeit gab es halt genau 2 Quarterbacks eigentlich, die relevant waren. Das war ja einmal Wilson und einmal Geno Smith. Obviously, ja. Und ich stelle mir die Frage, also ich glaube, also die Offense, die wir jetzt so spielen, ich glaube, die könnte Wilson halt einfach nicht spielen. Ist ja auch überhaupt jetzt irgendwie keine Kritik an ihm, es ist einfach ein anderer Spielertyp. Ich frage mich halt irgendwie nur so ein bisschen, also die Höhen von Wilson, vor allem in dieser einen Saison, wo er, glaube ich, für 93 oder 94 der Touchdown selbst zuständig war, weil er die entweder geworfen hat oder selbst erlaufen hat. Das war ja irgendwie so ein irrer Stat damals. Ich weiß nicht, ob die Höhen von Wilson, ob die dann immer noch höher waren als von Gino. Wobei ich halt das konstante Level von Gino ist halt für mich, da schlägt er ihn halt klar. Ne? Also wenn Wilson seine guten Tage oder auch Saisons hatte und ja, da flog halt ein Deeper nach dem anderen tief auf Receiver.
Das ist einfach immer noch mal krasser, was so Big Plays angeht.
Genau, ja. Ich meine, gestern hatten wir auch mit Metcalf den Touchdown mit dem eigentlich schönen Double-Move auch wieder. Downfield den Safety verladen. Aber da ist der Ball auch wieder so ein Tick unterworfen vielleicht gewesen. Also der hätte auch wieder ein bisschen mehr draufgekonnt.
Ja, wenn Metcalf nicht so einen unglaublichen Antritt hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch eingeholt worden. Aber obwohl Metcalf abstoppt und der Safety ja mit Vollspeed kommt, schafft Metcalf es trotzdem, auf diese kurze Distanz noch mit so einem Antritt im Boden gut zu machen. Also er wird nicht mal eingeholt, sondern er läuft ihm noch weiter weg. Also
das ist unglaublich.
Es ist Wahnsinn, wirklich.
Ja,
mit dem Gewicht, mit der Masse, ey.
Crazy. Deswegen überlege ich mir halt, ob die Höhen von Wilson waren wahrscheinlich einen Tick höher, aber das konstante Quarterback-Play, was Gino dir gibt und wie du sagst, dieses Bälle verteilen. Also wir hatten ja Lockett, Metcalf und Tight Ends, so Mitte des Feldes, wissen wir auch, war immer so ein bisschen Problem bei Wilson. Und da schaue ich halt rein von dem Aspekt, so eine konstante Offense zu sehen, die immer den Ball bewegen kann. Da schaue ich lieber Gino zu, vor allem, weil er auch als Scrambler gar nicht schlecht ist.
Ja.
Aber klar, die Höhen von Wilson waren wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Aber es ist, also, ja, es ist super schwer wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, weil das irgendwie auf jede Art irgendwie Spaß macht, was die machen. Wilson war wahrscheinlich ein bisschen frustrierender teilweise. weil ich glaube, da wäre auch noch mehr drin gewesen bei ihm und ich mag halt dieses, es ist ja nicht mal dieses, man rutscht dann ja auch schnell in diese Game-Manager-Rolle, ne, und das ist bei Gino für mich aber irgendwie auch nicht, sondern es ist nicht nur Bälle verteilen, das ist auch riskante Plays, das ist auch Plays kreieren und so und ist halt einfach ein absoluter Mehrwert für, ja, die Offense, die wir spielen, den Offense-Koordinator, den wir haben, also das ist halt so ein Ding, was mich so ein bisschen so umtreibt, weil ich mir überlegt habe, boah, zwei Quarterbacks kennst du jetzt eigentlich ziemlich gut.
Mhm.
Wen willst du da lieber haben?
Also ich glaube, das ist auch ein bisschen Recency Bias und gerade wenn man jetzt die letzten Wilson-Spiele bei den Broncos noch im Kopf hat, wo es ja wirklich schrecklich aussah. Aber also Wilson in seiner, ich weiß gar nicht mehr welches, war das 21 oder 22?
Irgendwie so
22. So. Die erste Saisonhälfte, das war ja absurd. Also da hat er ja durchschnittlich pro Spiel 3 Touchdowns und 350 Yards geworfen. Und dazu war ja als Scrambler ja auch immer noch mal einen Tacken schneller als Gino das jetzt ist. Also ich glaube, das ist schon noch mal eine Spur über dem, was wir jetzt von Gino kriegen. Aber diese Konstanz, die Gino hat und gerade wenn er das Level jetzt eben halten kann über eine Saison, dann ist es eben was Wilson nie konnte, weil der immer irgendwann im Laufe der Saison leider so ein bisschen abgefallen ist. Aber ich glaube, so wie es aktuell läuft und gerade auch diese Vielseitigkeit ist ganz viel wert. Auch die Running Backs wurden ja im Passspiel bedient. Charbonnet hat ein paar Bälle gefangen. McIntosh hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Bälle gefangen. Einer wurde dann, glaube ich, zurückgepfiffen. Aber auch da hat man nochmal zusätzliche Anspielstationen. Also das ist wirklich ein vielköpfiges Monster, was die Seahawks da in der Offense haben. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Dann die Running Backs beziehungsweise das Laufspiel. Ich hatte gesehen, dass du bei Twitter gepostet hattest, du willst jetzt nichts mehr über irgendwelche Charbonnet-Slender hören. Aber also ich finde, bis zum letzten Quarter sah das jetzt auch immer noch nicht unbedingt ansprechend aus. Also was so Elusiveness angeht, ja, er ist einfach nicht der Typ Running Back. Aber trotzdem wirkte er hin und wieder für meinen Geschmack zu behäbig und zu wenig in der Lage, gerade auf kurze Distanz da mal so ein bisschen Speed rauszuholen. In einer Situation hat er einen Screen Pass bekommen und wollte dann eben außen Richtung Linie sich bewegen und hätte locker ein First Down sein können, wurde dann aber von einem, ich weiß nicht, ob es sogar ein Liner, ein D-Liner war, wurde dann aber eingeholt. Und dann noch irgendwie an der Fußspitze getackelt und hat es dann eben nicht geschafft. Da dachte ich mir auch so, boah, ey, komm, ich hätte mit, also weiß nicht, so ein McIntosh hätte sicherlich das First Down geholt. Das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Aber ja, später dann im vierten Quarter, gerade zum Ende hin, Der Drive war schon sehr, sehr stark von Charbonnet. Da hat dann auch das Run-Blocking besser geklappt. Wenn er dann seine Lanes bekommt, dann ist er ja auch wirklich gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass Charbonnet es schafft, bis zuletzt dann auch seine Vitalität, seine Energie nochmal abzurufen. Ich meine, Running Back ist, glaube ich, echt eine der anstrengendsten Positionen in diesem Sport, weil du ja wirklich bei jedem einzelnen Play irgendwas abkriegst, wenn du auf dem Feld stehst. Wenn du blockst, kriegst du es ab. Wenn du den Ball bekommst, kriegst du es noch mehr ab. Also das ist schon heftig, glaube ich. Und trotzdem hatte er dann eben Ende des Quarters noch genug Energie, um mehrere starke Läufe und den Touchdown zu erlaufen. Also das war schon sehr stark.
Ja, er ist halt so ein bisschen der Closer, von dem McDonald, glaube ich, mal gesprochen hatte, ne? Die Games am Ende zumachen. Ja. Also letzte Woche schon, diese Woche eigentlich auch wieder. Es ist ja für mich, also ich fand einfach diese Kritik an Charbonnet, die nimmt halt, also gut, ist natürlich auch Social-Media-Krankheit, muss man auch sich nichts vormachen. Ne?
Aber, macht halt Spaß, ne?
dieses ewige Rumgeweine da, das ist halt schon extrem. Alter. Und ich finde, da wird auch immer über alle Maßen da immer die Spieler kritisiert und er eben auch. Ich frag mich halt immer noch, warum er zu Beginn des Spiels manchmal so aussieht auf dem Feld, wie er eben aussieht. Also es ist, wie du sagst, es ist halt immer so ein bisschen behäbig und so. Und wie gesagt, er ist jetzt nicht ein Ken Walker, er ist halt vom Spieltyp einfach ein anderer Spieler. Aber hinten raus hat er dann auch Tackles gebrochen und ich glaube, und war dann auch irgendwie gefühlt war er schneller.
Ich fand auch, also gerade beim Touchdown, das sah richtig Walker-esque aus, wie er dann da so ein bisschen noch nach außen gebounced ist, um den Kontakt zu vermeiden und dann ja auch den Weg in die Endzone gefunden hat. Das sah echt ein bisschen nach Walker aus. Aber ja.
So kenne ich den halt aus College-Zeiten, vom College-Help, genauso. Und dann weiß ich nicht, warum es zu Beginn des Spiels manchmal so ist, wie es ist, aber ich glaube, da gibt es andere Spieler, mit denen man da so überhart ins Gericht gehen müsste, als jetzt mit Charbonnet. Also.
Ja, das stimmt schon. Nein, irgendwas, ich meine, so diese Rosinenpickerei ist dann ja auch ein Zeichen dafür, dass es insgesamt eigentlich ganz gut läuft. Und ich glaube trotzdem, die Offensive Line hat es deutlich härter abbekommen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich hoffe trotzdem, dass Walker möglichst schnell wiederkommt, weil ich meine, es ist ja schön, wenn du einen guten Running Back hast, aber noch besser ist es dann ja zwei zu haben. Und irgendwie haben die Coaches ja scheinbar was gegen McIntosh, dass der so wenig Snaps bekommt. Von daher, ja, drücken wir mal die Daumen, dass Walker schnell wiederkommt. Hast du irgendwelche News gehört? Weil ich habe eben extra nochmal geschaut. Nein, ne? Ich frage für drei meiner Fantasy-Teams, aber ja, es tut halt weh, ne? Wenn du siehst, wie Charbonnet da einen Touch nach dem anderen macht und man sich denkt so, jo, das könnte jetzt auch Walker sein. Aber naja. Ja, die Titans hatten wir eben schon mal angesprochen. Noah Fant mit einem Sahnetag, 6 von 6 für 60 Yards. Sehr solide, sehr, sehr sichere Anspielstation. Und AJ Barner hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, ob du ihn auch beobachtet hast, aber sowohl im Blocking, natürlich immer, sowohl im Blocking fand ich ihn sehr physisch, also man merkt auch bei ihm, der hat richtig Bock. Zum Teil, ich meine, der hat ja auch die 88, der wirkte, der gab mir so richtige Graham-Vibes, also der ist auch manchmal ja
eine sehr, super Trikotnummer erstmal.
sehr gehypt dann ja auch, ne, wenn irgendwie so ein Block funktioniert hat oder so. Ich meine, Graham war jetzt nie der starke Blocker, aber man hat ihm trotzdem immer angesehen, dass er richtig Bock darauf hat, was er da gerade tut, auch wenn Graham mal einen Touchdown gefangen hat. Und Barner tatsächlich dann auch wirklich sowohl im Blocking als auch als Anspielstation, ich glaube, drei Bälle hat er gefangen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also der war vor allem im ersten Viertel extrem angezündet, ne? Nach jedem Play hat er sich da irgendwie gehypt und so.
Auch ein bisschen gekabbelt da mit den Defendern, ja.
Ja, ist eigentlich genau das, was er bei Michigan auch gemacht hat. Also wir hatten ihn ja auch in der Draft-Recap ein bisschen besprochen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass er jetzt relativ frühzeitig auch Spielanteile bekommt. Ich glaube, so im ersten Viertel war er auch so ein bisschen mehr auf dem Feld als Fant. Vermutlich auch, weil da ein bisschen mehr geblockt wurde oder er die Aufgaben da vielleicht ein bisschen besser erfüllt, weil Fant ist jetzt für mich auch kein, da ist, glaube ich, Barner der bessere Blocker. Aber dass er auch ein paar Bälle gefangen hat, erstmal positiv. Ich glaube, da kann man erstmal drauf aufbauen, weil ich weiß nicht, wie Jan ihn eingeschätzt hatte, aber man hat jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er jetzt in der Saison vielleicht schon relevante Snaps sehen wird. Ist aber schon ganz gut eingebunden in die Offense. Setzt auch ein bisschen Ton, was auch nicht immer so ganz unwichtig ist.
Ja.
Mir gefällt dann doch.
in einer Situation auch sehr schwer zu Boden zu bringen. Ich glaube, da braucht es dann auch zwei Dolphins. Ramsey hatte dann irgendwie den entscheidenden Hit gesetzt, aber das sah schon sehr gut aus und ich würde mich total freuen, wenn man da vielleicht so einen zweiten Disley irgendwie jetzt gefunden hat. In der, ich glaube, vierte Runde haben sie ihn ja jetzt geholt. Und ja, der war ja auch, ist ja auch eher als Blocking-Talent bekannt gewesen, aber wie gesagt, ich fand das sah ganz nett aus, was er da gefangen hat und wie er sich dann bewegt hat. Also ist ja auch nochmal jetzt, wenn man den Vergleich zu Disley zieht, einen Tacken athletischer, kommt zumindest so rüber. Also ich bin gespannt, wie er noch in Zukunft eingebunden wird. Pharaoh Brown, er hatte auch einen Ball gefangen. Hast du den Helm gesehen von Brown? Der sah auch.
Der sah komisch aus, ne?
Der sah ganz komisch aus, ja.
Ja, das war auch.
So cool. Sehr relativ länglich irgendwie, ne? Wie so ein, wie so ein Entenschnabel.
Der von Kittel sieht doch auch, glaube ich, so aus. Der sieht auch komisch aus. Den muss
ich
mal
machen. Ja, ich gucke keine 49ers, darum. außer wenn Juwan Jennings 41 Punkte für meine Fantasy-Team.
Das ist Wahnsinn.
Aber wie ich mich auch schon bei dir beschwert hatte, du wirst das Matchup wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Aber ja, vielleicht jinx ich jetzt da so ein bisschen. ja, wir müssen leider aber auch heute wieder über die Offensive Line sprechen, denn das war wieder zum Teil echt schwierig, was man sich da anschauen musste. Es ging auch direkt los mit den ersten zwei Snaps. Gino sehr schnell unter Druck und ja, da muss man leider auch wieder den Namen Anthony Bradford nennen, der nach wie vor für mich zumindest so die Hauptschwachstelle in der Offensive Line ist und man fragt sich, wann kommt denn jetzt endlich Christian Haynes?
Ja, also hier auch Kritik mehr als verdient, aber die Art und Weise, da sollten sich vielleicht der ein oder andere mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ist auch egal. Also
man sollte beim Sportlichen bleiben. Ja. Aber ja.
Also es ist schon schwach bisher. Also Bradford war ja, ich glaube, der ist ja auch nicht als so überragender Guard gesehen worden, ist halt irgendwie so, die Einschätzung war, dass man hier irgendwie ein solides Guard-Play bekommt, aber das ist momentan wirklich unter aller Sau eigentlich, ne? Also da sind halt zu viele Aktionen, wo auch im 1 gegen 1 gar nichts, also ist ja nicht mal so, dass er den Verteidiger irgendwie auffällt, sondern der wird halt mit einem Move irgendwie, mit ein bisschen Handarbeit sofort wird der Block gelöst und der kommt frei durch die Mitte, da kann Gino dann auch nicht mehr in die Pocket steppen oder ausweichen, es geht einfach viel zu schnell. Und ich habe das Gefühl, das ist auch kein gutes Zeichen für Haynes, wenn er jetzt weiterhin, ich glaube, er hat keinen Snap gespielt gestern. Mhm. Das würde ich jetzt mal sagen, dass der Coaching-Staff da auch nicht so richtig zufrieden ist mit dem, was sie im Training sehen. Also, ja, aber das, also, ich glaube, da sollte man vielleicht eher nachlegen als auf Tackle dann, wenn man Haynes es irgendwie nicht zutraut, da zu spielen, weil das ist bisher gar nichts.
Auf jeden Fall, ja.
Ich finde, der Rest allein ist stabil, ist einigermaßen in Ordnung, ne? Aber
ja, also Tomlinson auf Left Guard,
ja.
Auch Williams wirkten auch beide wieder nicht so unglaublich sicher. Selbst Cross hat jetzt seinen ersten Sack zugelassen. Der war ja vorher sogar, ich glaube, Pressure hatte er vorher schon zugelassen, aber relativ wenige. Mhm. Und jetzt dann leider auch der erste Sack. Da wurde er ziemlich übel geschlagen. Weil die Dolphins da auch so ein bisschen rumprobiert hatten dann einen Defensive Liner, also einen Defensive Tackle auf außen gesetzt, der Cross da irgendwie so ein bisschen entwischt ist und ja, das führte dann auch direkt zum Sack. Ja, aber sonst, ich wollte mir eigentlich, bevor ich den Spielzug gesehen habe, hätte ich Cross wieder als positiv hervorgehoben, weil ich bei einigen Snaps ja, versucht hat, mal wieder so ein bisschen genauer auf Cross zu achten. Und ey, das sieht zum Teil so genial aus, wenn er da steht wie der Fels in der Brandung und wirklich keinen Zentimeter zurückweicht. Also ich glaube, wir können mittlerweile einigermaßen zuversichtlich sein, dass wir da unseren Franchise Left Tackle gefunden haben, auch wenn er jetzt mal einen Sack zugelassen hat. Aber das gefällt mir insgesamt diese Saison wirklich sehr gut.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Sehr schön. Und ja, wie schon angesprochen, auf der anderen Seite dann eben Stone Forsythe, der solide spielt, kann man sagen. Ja. Dann wären wir soweit durch mit der Offensive und schauen uns mal die defensive Seite des Balles an, die gestern ja 3 Punkte nur zugelassen hat gegen ersatzgeschwächte Dolphins, muss man dazu sagen. Also gegen Tua hätte das sicherlich ein bisschen anders ausgesehen, auch wenn Tua jetzt kein Elite-Quarterback ist, aber mit ihm ist es halt einfach eine eingespieltere Offense, die ja normalerweise auch wirklich sehr gut funktioniert. Die Dolphins haben viele Playmaker, die ja aber auch gestern nicht so richtig Zugriff gefunden haben. Du hattest es angesprochen. Die Dolphins waren 1 von 12 bei Third Down Conversions und 0 von 3 bei Fourth Down Conversions. Also so eine schlechte Quote gab es tatsächlich das erste Mal in der NFL-Historie. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, wie hast du die Defense insgesamt gesehen? Glaubst du, das war nur irgendwie nur dem Ausfall von Tua geschuldet oder war das schon auch individuelle und Klasse und auch ja eine Gesamtstärke der Defense?
Ja, es ist so eine Mischung aus allem. Also ich glaube, dass will ich nicht mit den Namen botchen vom Dolphins Head Coach. Der ist ja auch irgendwas mit
Mike McDaniel.
Ja, Daniels. Ne?
Oh, Daniels? Mit S oder ohne S?
Ja, ich glaube mit S.
Okay.
Ich glaube, er geht ja auch als offensives Mastermind, wie auch immer. Ich glaube, dass er eigentlich es zumindest hinbekommt, mit einem Backup-Quarterback irgendwie eine einigermaßen solide Offense aufs Feld zu bringen. Und auch durch seine Play-Designs und so, das ist ja jetzt auch schon in den letzten Jahren zu Recht gelobt worden. Aber hat er gar nichts funktioniert. Und die haben überhaupt nicht irgendwie den Ball zu ihren Leuten bekommen, die dann vielleicht auch mal alleine was reißen können. Und ich glaube, deswegen ist es so eine Mischung aus allem. Klar, da fehlt der Starting-Quarterback, aber die Defense gut eingestellt, spielt eigentlich wirklich immer Vollgas und ist dann auch sehr variabel. Also die Pressures oder die Sacks, die kommen manchmal gegen eins, weil ich weiß nicht, woher auf einmal, weiß nicht, ein Derrick Hall beispielsweise seine individuelle Stärke nimmt, den ich ja auch eher kritisch gesehen habe. Der aber gestern dann auch den Tackle einfach bei dem einen Sack komplett klar schlägt. Dann werden die Blitz-Packages reingebracht, wo dann Dotson mit dem zum Sack kommt. Was mir auch gefällt ist, also ich weiß gar nicht, wie viel wir heute über die Secondary sprechen, weil wenn so wenig zugelassen wurde, kann man irgendwie kaum ein Wort darüber verlieren. Was mich aber immer wieder überrascht und mir sehr gefällt, ist, dass sie eigentlich, sobald der Ballträger dann mal einen Catch hat, und das ist bis die Saison relativ selten vorgekommen, dann kommen die auch alle zum Tackle, also die ganze Defense eigentlich, ne?
Kaum Yards after Catch zugelassen.
Also entweder tackeln die sehr sicher oder dann kommen halt noch 2, 3 Leute dazu und oder mehr und reißen den Ballträger runter. Und das ist halt etwas, was irgendwie dann auch elementar ist, dass man dann irgendwie, wenn er mal einen Catch zugelassen wird, nach dem Catch nicht viel zulässt. Also die Defense ist hervorragend gecoacht bis hierhin. Wenn dann jetzt die Aufgaben größer werden, bin ich mal gespannt. Weiß nicht, wenn vielleicht mal ein Viertel wirklich übers Feld gejagt wird, wie dann die Adjustments sind, ob man da irgendwie vernünftige Antworten findet oder ob dann vielleicht die personelle Qualität dann doch noch nicht hoch genug ist und jetzt so ein bisschen überschätzt wird, aber bis hierhin kann man sagen, das ist eine hervorragend eingestellte Defense, die auch mit einer gewissen Attitude an den Tag legt, die uns gut tut, die so ein bisschen, ja, wie eine Defense halt irgendwie sein muss und aber nicht nur labert, sondern irgendwie auch macht und ja, ich glaube, da kann man nur zufrieden sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, der nächste Prüfstein, der wird schon ein ganz guter, weil da ja in der Offensive eigentlich auch in der Regel relativ viel funktioniert. Ich glaube, da können wir dann noch mal ein bisschen besser ein Urteil darüber fällen, wie gut denn die Defense jetzt wirklich ist.
Absolut, ja. Also die Lions, die dann nächste Woche auf die Seahawks warten, das wird auf jeden Fall noch mal eine andere Hausnummer.
Aber ich traue denen alles zu im Moment. Das ist es halt. Ne? Also das ist ja schon ein Fortschritt in Vorjahren. Ich kann mir vorstellen, nicht, dass sie die bei 3 Punkten halten, aber dass man da halt, ich meine, die Lions, sagtest du ja schon, die liegen uns ganz gut, aber dass man in der Offense einfach mithalten kann und in der Defense jetzt einfach ein bisschen mehr entgegenzusetzen hat als sonst. Und ja, das gibt schon mal ein gutes Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass defensiv irgendwie alles so ein bisschen, dass überall, also auf den verschiedenen Positionsgruppen so ein bisschen der Best Case aktuell eintritt. Also der Pass-Rush funktioniert, obwohl Nwosu nicht dabei ist. Mafe spielt noch mal besser als letzte Saison. Du hast jetzt mit Hall jemanden, der vielleicht die Mafe-Rolle aus dem letzten Jahr übernehmen kann, der jetzt eben so ein bisschen upsteppt als Nummer 2. Du hast ein komplett neu zusammengewürfeltes Linebacker-Core, das aber, ob es jetzt auch hervorragend spielt, auch wenn Baker jetzt leider wieder beziehungsweise nach wie vor verletzt ist, aber Terry Snide, der Rookie, hat sich da eigentlich auch ganz gut gemacht. Und dann hast du auch in der Secondary, also auf Safety, Rashawn Jenkins, Wahnsinn. Also der ist ja überall. Also so ein schneller Spieler vor allen Dingen, so ein guter Tackler, der macht richtig Spaß. Also den erkennt man ja auch immer an seinen wehenden Haaren, die da die er hinter sich her trägt. Das macht richtig Spaß. Und die Secondary, beziehungsweise die Cornerbacks, ja, über Witherspoon brauchen wir nicht zu reden. Trey Brown und Woolen für mich aber auch echt nochmal besser, als ich mir das hätte vorstellen können vor der Saison. Also es läuft halt gerade einfach alles gut. Und wir müssen jetzt einfach nur schauen, ob das daran liegt, dass wir bis jetzt noch nicht gegen die allerbesten Offenses gespielt haben. Oder ob sich da wirklich jetzt so eine verschworene Truppe zusammengebildet hat, die ja auch mit den Herausforderungen wachsen kann. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, selbst wenn die Offenses, die gegnerischen Offenses nicht besonders gut waren, sah die Seahawks Defense schlechter aus. Also man kann schon wirklich ein Improvement sehen. Und das nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern eigentlich über die gesamte Defense hinweg. Also ich würde vorsichtig langsam optimistischer werden und sagen, ja, die Defense ist wirklich legit, aber noch so ein bisschen, ja, ein bisschen zögerlich bin ich schon noch. Aber es macht schon Spaß zu sehen, dass da die Räder ineinander greifen.
Ja, und ich will jetzt gar nicht zu viel den Coach lobpreisen, aber das ist
Das muss ja irgendwie daran liegen, ne?
Wenn man sich die Namen anguckt, es ist nicht so viel neu, ne? Also ja. Klar, wir haben auf Linebacker eigentlich die komplette Unit umgekrempelt, aber wir haben einen Safety ausgetauscht auf dem Papier, wenn man so möchte. Und in der Line ist es halt eigentlich fast das Gleiche.
Also Byron Murphy halt, ne?
Byron Murphy ist halt der erste Pick quasi unter McDonald.
Und Draymond Jones jetzt nochmal ein bisschen mehr über Edge, also von außen.
Ja, aber die Spieler waren ja alle schon da, ne? Also der Großteil dieser Defense war da und so eine Leistungssteigerung bei so vielen Spielern ja auch auf einmal, ne? Ich meine, Murphy war ja letztes Jahr schon gut, aber und Reed ja auch auf seiner neuen Rolle da als Defensive Tackle, die er da gespielt hat, ein bisschen mehr in der Interior-Line unterwegs gewesen ist. Aber Hall zum Beispiel, ich meine, er ist ein Rookie gewesen, geht jetzt ins zweite Jahr, aber so durch die Bank weg, finde ich, sind da viele Spiele, die einfach da waren und irgendwie einen Sprung gemacht haben. Und das wird halt maßgeblich auch mit Coaching oder dem Scheme zusammenhängen.
Ja, absolut. Ja, also Hall hatte einen absoluten Sahnetag, 2 Sacks. Murphy auch, ich meine, ich komme immer blöd vor, wenn ich Murphy jeden Spieltag aufs Neue lobe, aber das hast du jetzt glücklicherweise auch schon angesprochen. Also die beiden Quarterbacks bei den Dolphins waren da eigentlich unter dauerndem Druck und hatten wenig Möglichkeiten da zu kreieren. Auch das Laufspiel mit A-Chain war dann deutlich weniger gefährlich, als man sich das hätte, als ich befürchtet hatte. Haben sie auch gut eingestampft. Gerade so diese in Anführungszeichen sicheren Yards, die man ja oftmals dann versucht, übers Laufspiel zu erreichen, haben die Seahawks einfach nicht ermöglicht. Also nach dieser Deception relativ nah an der eigenen Endzone wollten die Dolphins denen da irgendwie entspannt reinlaufen, aber die Defense hat da gar nicht mitgemacht und hat A-Chain wirklich dann mehrmals nach kurzem Raumgewinn gestoppt und das ist eben auch enorm viel wert, wenn man den Gegner zwingt zu passen, gerade wenn das eben so ein junger, unerfahrener Quarterback ist und du so eine starke Secondary hast, das ist schon auch enorm viel wert. Und gerade, weil es ja auch letzte Saison eine ziemliche Schwäche der Seahawks war.
Ja, also es ist einfach, es ist einfach gut gecoacht, das ist eine gute Energie, die bringen. Ich hoffe, es halten sie so. Weil man muss natürlich sehen, dann es werden irgendwann Momente kommen in der Saison, wo es dann irgendwie nicht so läuft wie aktuell. Und da haben wir natürlich so Hitzköpfe wie Witherspoon, der jetzt schon gerne mal übers Ziel hinausschießt. Ich meine, es hält sich noch im Rahmen, ne? Also, wenn das dann irgendwie überhand nimmt, dann ist es ein Problem. Aber diese Energie, das ist ja auch Teil seines Spiels und Teil der Defense. Deswegen ist es auch in Ordnung noch. Aber ich bin mal gespannt, dass das dann nicht irgendwie kippt, wenn man irgendwie in der Saison ein paar Rückschläge hat.
Ja, ja, auch ich diese eine Flagge, die er da gesehen hatte wegen Unnecessary Roughness, da macht Waddle auch ein bisschen mehr draus, als es war. Also, ne, er ist da jetzt nicht, als er out of bounds war, voll in ihn reingekracht, so er hat ihm einen kleinen Schubser gegeben und Waddle hat es dann dankbar angenommen in feinster Tyler Lockett-Manier. Aber ich glaube, da hätte er ihn noch deutlich stärker einmitgeben können, wenn er es denn gewollt hätte. Von daher wollen wir ihn dann nicht zu sehr in die Mangel nehmen. Das wird er hoffentlich unter Kontrolle kriegen dann. Als kleines Fazit, vielleicht mal etwas provokant gefragt, sind die Seahawks legit, Tobi? Sag doch mal.
Ja, also ich glaube, man hat gute Chancen, lange um die Playoffs mitzuspielen und diese gegebenenfalls zu erreichen.
Ja, das hast du vor der Saison auch gesagt.
Da bleibe ich
mal ein bisschen Hot Take hier.
Komm. Nein, da wird kein Hot Take. Weil wir haben noch die ganzen Division-Duelle, die werden meistens sowieso ja eklig und wir müssen halt auch noch zweimal die Niners spielen, zweimal die Rams, zweimal die Cardinals, die ja alle auf ihre Weise in irgendeiner Form auch schon irgendwie dieser Saison jetzt nicht gut gespielt haben, aber die haben schon irgendwie gezeigt, womit die so glänzen können. Also wenn man so Murray und Harrison sieht, wie die Rams da pflückt haben, dann aber, keine Ahnung, die Rams kommen gestern mit dem Rumpelkader zu den 49ers, die ja auch jetzt nicht bestbesetzt waren und drehen dann am Ende doch noch das Spiel. Das ist irgendwie auch schon so ein, es war natürlich sehr übertrieben, aber manche haben geschrieben, das wäre so eine der besten Coaching-Leistungen von McVay in seiner Laufbahn gewesen, wie er das überhaupt biegen konnte. Weiß nicht, ob man da so mitgehen muss. Und die 49ers haben halt auf dem Papier immer noch das stärkste Team in der Division. Also ich will da noch nicht von abrücken. Die Prüfsteine kommen noch. In der Division muss man halt ein paar Spiele gewinnen auch, damit man entweder halt um den Division-Sieg überhaupt eine Chance hat, weil da können wir es nicht ganz raushalten. Und da sahen wir zuletzt nämlich nicht ganz so gut aus, außer gegen die Cardinals. Und deswegen möchte ich da irgendwie noch nicht anpassen. Also nicht nach 3 Wochen.
Naja. Ja,
du kannst also gerne deinen Hot-Take loswerden. Also.
Ab Woche 6 wird's dann ernst. Dann kommen die 49ers, dann die Falcons, die ja jetzt auch die Chiefs relativ lange, dieses Spiel gegen die Chiefs relativ lange eng halten konnten. Und wenn die Refs nicht die rot-weiße Brille aufgehabt hätten, dann da auch noch in der Endzone kurz vor Schluss durchaus eine Pass-Interference hätten bekommen dürfen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
nee.
Das Play gegen Pitts. Also das war wirklich frech, dass da keine Flagge geworfen wurde. Aber gut, danach kommen die Bills und dann die Rams. Ja, dann ist erstmal Bye Week. Also das werden sehr entscheidende 4 Wochen, ja, die dann die Richtung, glaube ich, nochmal deutlich stärker vorgeben können. Weil, also ich würde mal sagen, 5-0 ist nicht völlig unrealistisch, wenn man sich die nächsten Wochen anguckt. Wie gesagt, jetzt gegen Detroit ist ein starkes Team, keine Frage, aber haben, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen Findungsschwierigkeiten, also sind offensiv noch nicht ganz auf dem Level wie letztes Jahr. Jetzt ist LaPorta, glaube ich, auch angeschlagen und dann kommen halt die Giants, ne? Also da muss man einfach nur 3 Leute auf Neighbors abstellen und dann hast du die Offense eigentlich unter Kontrolle. Ja, aber danach eben ab Woche 6 wird's nicht ohne und auch danach geht's heftig weiter, nochmal Niners, Cardinals, Jets, Cardinals, Packers, Vikings. Also da sind noch einige Gradmesser dabei, die sicherlich deutlich mehr über die Stärke aussagen als jetzt die Spiele gegen Bo Nix, Jacoby Brissett und Skylar Thompson. Von daher, ja, muss man sicherlich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich finde, wir haben trotzdem, ja.
Zwei aus den nächsten 3 Spielen ist aber gar nicht unrealistisch, ne? Also.
Nee.
Giants ist eigentlich, und dann sind es halt 2 Spiele, die können in beide Richtungen gehen, ne?
Ja.
Und dann stehst du am Ende vielleicht 5-1 nach 6 Wochen. Also,
es ist
nicht unwahrscheinlich.
Am Ende Sieg gegen die Niners und Lions und dafür dann gegen die Giants verlieren, ja.
Das würde auch passen.
Ich sehe es schon kommen. Nee, aber, unser Fazit kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, wir bleiben, vorsichtig optimistisch, oder? Ich finde das, fast ja, das ganz gut zusammen.
Wobei vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die Erwartungen schon übertroffen sind. Also ich hätte nicht gedacht, dass man eine Defense in der kurzen Zeit erstmal auf so einen Stand bringt, auch wenn die Meilensteine oder Hürden jetzt noch nicht so groß waren. Und in der Offense haben wir viel kritisiert und reden dann aber trotzdem über eigentlich eine ziemlich solide Leistung, vielleicht Ginos besten Jahr bisher, wenn man so möchte. Also ja, darf man schon ein bisschen optimistischer sein, ne?
Kann man nur hoffen, dass sich das jetzt auch ein bisschen mehr in den Total Stats niederschlägt. Einfach mal so ein schönes 3-Touchdown-0-Interception-Game von Gino, um die Zahlen ein bisschen aufzubessern und auch die letzten Zweifler eines Besseren zu belehren. Ein kleiner Ausblick noch auf die kommende Woche. Die Seahawks haben, wie ich schon erwähnt, ein spätes Spiel Monday Night gegen die Detroit Lions. Auch da gibt's natürlich noch eine Preview von uns und für alle, die es noch nicht gemerkt haben und die noch in der Lage sind, kurzfristig ein paar freie Tage zu nehmen, die Woche, die Woche, in der wir uns befinden, sondern die anschließende Woche könnte man sich entspannt frei nehmen. Der 3.10. ist sowieso frei in Deutschland und dann könnt ihr schön das Nachtspiel der Seahawks euch anschauen und habt eine schöne Woche. Also ein kleiner Tipp am Rande, aber ich denke mal, das werden die meisten sowieso schon gemacht haben. Zumindest den Brückentag nimmt man sich ja immer gerne. Ja, Tobi, vielen Dank, dass du hier heute mir zur Seite gestanden hast und mit deiner herausragenden Expertise hier den Podcast bereichert hast.
Danke, danke dir.
Nein, hat Bock gemacht. Wir freuen uns auf die kommenden Spiele des Seahawks, sind optimistisch und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns hier mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.